schaffe ich das.
Achtung, bei dieser Online-Aufnahme hatten wir technische Schwierigkeiten. Wir haben uns aber gemeinsam entschieden, zu unserem Sprachfehler zu stehen und Ihnen diese spannende Folge nicht vorzuenthalten.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Klar schaffe ich das. Und heute begrüße ich hier im Raum Sandra Neusel. Herzlich willkommen, Sandra. Wir haben besprochen, wir duzen uns. Schön, dass du da bist. Und Sandra, du hast das ja geschafft. Du hast gerade sehr frisch einen Master in Artificial Intelligence und Change Management gemacht. Und das lassen wir mal ein bisschen als Frage im Raum stehen am Anfang und klären hinterher auch, was sich denn dahinter verbirgt. Und würde gerne einen kleinen Bogen mit dir spannen und mal mit dir ein bisschen zurückblicken auf deine Schulzeit. Du hattest Probleme beim Lesen und oder Schreiben, so genau weiß ich das noch gar nicht, da wirst du uns bestimmt gleich aufklären, und hast auch eine Lerntherapie gemacht. Aber vielleicht springen wir noch mal ein Stück davor. Wann ist es dir denn aufgefallen, dass du anders als die anderen Mitschüler größere Probleme hast?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und um auf die Frage einzugehen, ist richtig aufgefallen, also schon in der Grundschule. Oder besser gesagt, im Kindergarten schon. Ich habe immer, dann hat er immer auf seine Bilder unten den Namen geschrieben, dass er dann oft erstmal so Namen noch hinkrakeln konnte. Und ich habe sehr viel spiegelverkehrt geschrieben. Teilweise ganze Texte, dann auch in der Grundschule, spiegelverkehrt geschrieben. Und hatte sehr lange Probleme, also zum Beispiel das S, das I und das 3, das W und das M und solche Geschichten, die auseinanderzuhalten. Und da ist es eigentlich auch schon aufgefallen.
Das Raumlagethema.
Ah, okay, den Fachbegriff kannte ich noch nicht.
Ja, rechts, links, ja. Jeder Buchstabe, jede Zahl hat ja ein oben, unten, rechts und links. Ja. Und teilweise gibt es bestimmte Zahlen wie die 3, je nachdem, wie man sie dreht, hat sie unterschiedliche Bedeutung, mal eher ein E, mal eine 3. Ja, wenn ich es umdrehe, könnte es ein M sein. Wenn ich es nach oben drehe, könnte es ein W sein. Das heißt, hier spielt Raumwahrnehmung, Raumlage und das Erkennen einer bestimmten Raumlage für die Verschriftlichung natürlich eine große Rolle. Ja, ganz, ganz spannend. Okay, dann, wie ging es dann weiter in der Schule?
Also die Legasthenie wurde bei mir ja erst in der 5. Klasse diagnostiziert. Der Prozess dauert ja auch relativ lang, also sind viele Tests mit verbunden. Und ich wurde in der Grundschule schon getestet, in der 3. Klasse. Da hieß es aber, ja, kann sein, dass sich noch was verwächst und kann man nicht so genau sagen. Und das funktioniert halt nicht so wie bei anderen, aber man realisiert das Ganze halt so. Das kommt dann erst später. Ich hatte auch oft das Gefühl, man hat dann durch dieses Label dann so vermittelt bekommen, okay, du bist anders und man ist schon Sonderling. Und so richtig bewusst ist mir das dann eben erst, als es diagnostiziert wurde oder als der Prozess der Diagnostizierung war. Also der lief auch das meiste über meine Eltern, weil halt da immer die Gespräche mit den Lehrern und den Eltern waren. Und das hatte ich gar nicht so mitgekriegt. Das habe ich auch später erfahren, dass es im Raum stand, dass ich nicht aufs Gymnasium gehen soll, weil ich hatte in der Grundschule war viele Probleme mit Schreiben und Lesen, hatte aber trotzdem einen Schnitt von 1,9 in meinen Übertrittszeugnissen. Und dann hieß es aber trotzdem von der Lehrerin, nee, ich wäre überfordert im Gymnasium. Und der Arzt, bei dem wir damals den ersten Test gemacht haben, hat gesagt, auf gar keinen Fall irgendwie hier mit Überforderung und so. Lieber immer probieren. Man würde mir keinen Gefallen tun, weil ich wäre sonst unterfordert. Diese Aussage von dem Arzt war auch so der Anstoß für meine Eltern zu sagen, okay, nein, wir probieren es, egal was kommt. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht und dann kann man immer noch andere Schulen ausprobieren, andere Wege.
Ja, da waren dann auch schon früh Menschen, Sandra, das finde ich jetzt sehr interessant, die Potenziale gesehen haben. Was ist alles möglich, ja? Und auch Mut gemacht haben, das finde ich jetzt auch nochmal einen wichtigen Punkt, ja, diese Wege auch zu nutzen und zu gehen. Also natürlich, ja, schafft das Kind es auch aufs Gymnasium, ja. Also die Grundkompetenzen sind da. Wie hast du denn, ich frage jetzt bewusst, weil das in unserem letzten Podcast auch Thema war, wie hast du denn diese Diagnose aufgenommen? War das für dich eher eine Bestätigung von dem, was du vermutet hast? War es eine Erleichterung? War es vielleicht auch schwierig, mit dieser Diagnose umzugehen?
Also auf der einen Seite war es so, der ganze Prozess war ja irgendwo total strange. Man hat ja dann auch Gehirnstrommessungen gemacht und dann hat man diese komische Haube aufgesetzt, um zu gucken. Und es hat dann immer so eine Angst mitgeschwungen. Und nein, was ist, wenn da rauskommt, ich bin dumm. was es dann rauskommt in meinem Gehirn, funktioniert das nicht. Und irgendwo war die Erleichterung, okay, nee, es ist alles okay, ich habe nur Legasthenie. Und das war ja auch ein ganz großes Thema dann auch in der Lerntherapie, wo ich hatte, ich habe Legasthenie, ich bin nicht Legastheniker. Identifiziert mich nicht, dieses Label.
Ja.
Und ich habe mir auf der einen Seite erhofft, dass viele Dinge leichter werden durch dieses Label, durch die Diagnose der Legasthenie, weil damit ja einhergegangen ist, dass man dass gewisse Dinge nicht gezählt haben in Tests oder dass man Zeitverlängerung bekommt. Also im ersten Moment war es irgendwo eine Erleichterung, aber es ist nicht die Erleichterung eingetreten, die ich mir erhofft hatte durch die Diagnose.
Ja, vielen Dank. Du hast hier nochmal einen wichtigen Satz gebracht oder eigentlich zwei wichtige Themen, aber einen möchte ich jetzt nochmal rausgreifen. Dieses Thema, ich habe Legasthenie, ich bin es nicht. Ja, also weg von dieser Verwebung mit der Person, ja, hin zu einem Teilaspekt, ja, der bestimmte Bereiche betrifft, natürlich insbesondere das schulische Lernen. Ja, hinterher hat man auch viele Hilfen, ja, als Erwachsene im Alltag, die man nutzen kann, ja, Rechtschreibhilfen und so weiter. Aber in der Schule rückt das natürlich nochmal viel mehr in den Fokus, weil hier auch eine Bewertung im Vergleich zu anderen erfolgt. Und hier hast du ja auch erzählt, es gab Hilfen, es gab einen Nachteilsausgleich, ja, einen individuellen für dich. Und auch nochmal das Thema, was ich auch nochmal hier herausstellen will, ich bin nicht dumm. Also Legasthenie hat einfach nichts mit Intelligenz zu tun, überhaupt nicht. Also du hast ja so gute Grundfähigkeiten, die du mitbringst, ja, und hast es aufs Gymnasium geschafft. Und gerade mit Schwierigkeiten in einem Teilbereich muss man sich ja in bestimmten Bereichen auch noch mehr anstrengen. Ja, parallel eine Therapie noch nach der Schule oder während der Schulzeit und die Hilfen, die man bekommt durch den Nachteilsausgleich, eben ja eigentlich auch nur auf ein gleichwertiges Niveau mit den anderen. Das sind ja keine zusätzlichen Erleichterungen, sondern sollen ja so auspariert sein, dass die Schüler und Schülerinnen mit besonderen Schwierigkeiten die gleiche Leistung bringen können wie die anderen. Das ist Nachteilsausgleich.
Das sollte eigentlich das Ziel sein. Was ich so schade fand, der Gedanke dahinter war da, aber der Effekt war nicht da. Aber auf der anderen Seite hatte man dann immer sowohl von Lehrern als auch von Schülern das Gefühl, bevorzugt zu werden. Und viele Infrastrukturen waren einfach nicht darauf ausgerichtet, mit diesem Nachteilsausgleich richtig umzugehen. Wenn es dann heißt, okay, bei einer Ex oder sowas, man hat 5 Minuten länger, oft sind 5 Minuten nicht viel wert.
Und ja.
Ist es so, alle sind fertig, alle gehen ab, reden miteinander, sprechen miteinander, dann bringen die 5 Minuten auch nicht mehr viel. Dann hat der Lehrer das Gefühl, oh nein, wenn jetzt die Kinder alle reden, dann habe ich den Vorteil, wenn die Leute das einsagen. Dann entstehen daraus wieder Diskussionen, dann fühlt man sich unwohl, man hat noch nicht dieses Selbstbewusstsein. Also irgendwann entwickelt man es dann. Aber am Anfang ist es halt wahnsinnig schwer. Oder ich habe so viele Tests auf Fensterbrettern fertig geschrieben. Ja, wir müssen jetzt dann raus und Pause. Schreib mal da drauf, mein Gang am Fensterbrett fertig.
Und ich muss sagen, Sandra, es ist teilweise immer noch so, dass es nicht als Chancengleichheit wahrgenommen wird und da große Diskussionen laufen und auch noch nicht in allen Bundesländern ein gleichwertiger Nachteilsausgleich umgesetzt wird. Ja, also gerade das Thema Rechenschwierigkeiten wird in manchen Bundesländern noch nicht als Nachteilsausgleich möglich gemacht. Also da sind wir weiter dabei, hier auch mit wissenschaftlicher Untermauerung natürlich diese Chancengleichheit im Schulsystem anzuschieben. Ja, deshalb schön, dass wir jetzt nochmal darauf zu sprechen kommen. Und irgendwann hast du dann, Sandra, eine Lerntherapie begonnen. In welchem Alter war das?
Tatsächlich weiß ich das gar nicht mehr. Ich war für mich auch das Abitur so ein Cut war. Ich habe auch gefeiert und gefreut, dass ich es geschafft habe und so, aber ich habe mich auch gefreut, dass die Schulzeit vorbei war. Mhm. So Schritte die Freiheit. Also von daher, aus dieser Schulzeit verschwimmt sehr viel ineinander. Aber ich glaube, es kann ziemlich zeitnah mit der Diagnose.
Ja.
Sechste, siebte Klasse gewesen sein. Genau, und ich habe damit auch angefangen, unter anderem für psychologische Betreuung.
Ja.
Um mit den Interaktionen umgehen zu können, um mit den Reaktionen von Leuten umzugehen. Und hatte am Anfang auch sehr viel Gespräche und wie kommuniziere ich es, dass ich Legasthenie habe. Und genau eben dieses große Thema, erstmal lege es ab, dass du Legasthenie dann bist, sondern dass du kannst. Sehr viel psychologische Betreuung und Kommunikation und weniger die Therapie zur Verbesserung meiner Leseleistung und Schreibleistung, das kam dann erst später dazu.
Okay, ja. Also erst einmal ging es um, ja, Stärkung des Selbst und wie gehe ich mit der Störung um, ja, und mit Rückmeldung, Zuschreibung, Stigmatisierung, ja, also eher der psychologisch-therapeutische Bereich und der pädagogisch-fachdidaktische kam dann eher im Nachhinein, ja.
Ja.
Ja, und das sind ja auch verschiedenste Kernaspekte, die die integrative Lerntherapie auch nochmal beschreiben. Natürlich geht es darum, zu entlasten, ja, die Familien zu beraten und mit das Kind mit einem guten Selbstwert in die Welt zu schicken. Parallel geht es auch darum, ja, im Lesen, Schreiben und oder Rechnen Unterstützung zu bieten, sodass man gut anknüpfen kann und im Alltag auch besser klarkommt. Diese beiden Aspekte finden in der Lerntherapie auch ineinander. Wie hast du denn dann den Übergang zum Studium empfunden? Ja, im Studium gibt es ja teilweise in den Bundesländern auch noch einen Nachteilsausgleich. War das in deinem Studium möglich oder warst du schon so stabil, dass im Studium gut klarkamst? Wie hast du das empfunden?
Also ich habe damals auch den Nachteilsausgleich beantragt. Hochschule im Bachelorstudiengang, im Masterstudiengang habe ich es dann nicht mehr gemacht. War aber auch dadurch bedingt, dass ich keine Prüfungen mehr hatte, wo ich lesen musste. Ich hatte mehr Studienarbeiten und das war eigentlich so der Grund dafür. Aber ich habe es wesentlich angenehmer empfunden. Ich musste zwar auch noch, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich glaube auch, der Druck in der Schule war größer. Sich beweisen zu müssen, mit was ich auch ganz oft zu kämpfen hatte, ich war jetzt so richtig durchschnittlich. Dann muss es immer so. Ja, also wenn man Legasthenie hat, dann muss man auch einen gewissen IQ mitbringen, weil sonst wird man als Legastheniker diagnostiziert. Und wenn du auf dem Papier hochbegabt bist, dann warum bist du dann so schlecht in Mathe? Das hing halt auch ganz oft dann zusammen, so oder Chemie, so da musst du auch in Naturwissenschaften gut sein, wenn du in Deutsch schlecht bist. So.
Ja.
Und dabei hing es ganz oft einfach bei meinen Schwerpunkten zum Lesen. Ich hatte einfach mit Lesen Probleme. Und dadurch, dass man im Studium am Ende des Semesters eine Prüfung hat, habe ich ein Semester Zeit, mir den Stoff so einzuteilen, wie ich will.
Ja.
Ich kann lernen, wie ich will. Ich kann lernen, wann ich will. Wenn ich für etwas zum Lesen länger brauche, dann macht das keinen Unterschied, weil dann schiebe ich einfach den anderen Stoff auf die nächste Woche. Und in der Schule war es viel mehr getaktet, bis morgen lese ich 50 Seiten. Und ich hatte in dem Fall das Glück, ich habe eine Zwillingsschwester, wir waren beide in einer Klasse. Und was sie mir Lektüren vorgelesen hat, das ist pass auf keine Kur. Auch das gibt es auch nicht in der Uni, Leseschlangen.
Ja, ja.
Das Schüler muss vorlesen. Das ist eine Blamage ohne Gleich. Und da hatte ich auch Gott sei Dank meine Schwester, die immer neben mir saß und gemerkt hat, wenn ich bei einem Wort stocke. Und dann hat sie mir jedes Wort eingesagt. Und sowas hat man halt in der Uni nicht. Viel mehr Freiheit, viel mehr Selbstbestimmtheit. Und außer bei der Prüfung, der Professor, der dann auf der Liste sieht, ah, okay, 10 Minuten mehr. Weiß es niemand und es interessiert auch niemanden. Also das war ein Riesensprung an Erleichterung. Das Thema war einfach nicht mehr. Das war mein eigenes Thema, wie ich damit umgehe. Und ich kann mir dann die Lernmethoden aussuchen, die ich brauche, die mir weiterbringen. Ich muss mich an nichts anpassen.
Ja, mal einen wichtigen Unterschied herausgestellt, ja, oder auch wichtige Aspekte, die nochmal dieses selbstwirksame Lernen, ja, in den Vordergrund rücken. Ja, also ich bin selbst Initiator, ja, meiner Lernziele und meines Lernweges, ja, was nochmal ganz wichtig ist, ja, und auch den Selbstwert natürlich im Rückblick dann nochmal stärkt, ja. Also ich kann mir auch so, mit welcher Methode lasse ich es mir vorlesen, wie ich mir die Zeit einteile, mir Texte zu erarbeiten, wie flexibel ich damit umgehen kann, ja. Und diese Zeitverlängerung, 10 Minuten mehr, die man im Endeffekt in der Prüfung hat, ist, glaube ich, nur ein winziger Teil, ja, wenn es überhaupt hilfreich war. Es ist eher dieser individuelle, flexible Zugang, den man im Studium mehr hat. Und jetzt hast du einen Master und ich glaube, jetzt ist der richtige Augenblick, mal aufzuklären, was steckt denn dahinter? Ich bin auch sehr gespannt. Artificial Intelligence and Change Management. Klär uns doch mal auf.
Der Master ging um den Umgang mit Machine Learning und Deep Learning Modellen, also die verschiedenen Bereiche der KI und wie man die anwenden kann in verschiedenen Unternehmenskontexten und deswegen auch Change Management, weil einfach diese Veränderung, die Implementierung vieler KI-Prozesse in die Unternehmen bringt ja einen Change-Prozess mit sich. Wir müssen viel verändern und für Veränderungen, man kennt es ja selber, man ist ein Gewohnheitstier oder was Neues ist immer so ein bisschen unheilvoll, will ich mal sagen. Und einfach wie die Change-Prozesse in einem Unternehmen begleitet werden müssen, um diese erfolgreich zu implementieren. Und das war ein Master of Arts, also hat aufgebaut auch auf Wirtschaftszweige. Und ich komme ja eigentlich vom Controlling. Also ich habe Bachelor in Betriebswirtschaftslehre gemacht und mit Schwerpunkt Controlling. Habe auch ein bisschen Controlling gearbeitet und habe dann gemerkt, okay, die meisten arbeiten mit Excel und wir kennen selber das Thema Big Data. Jedes Jahr verdoppelt sich die Datenmenge. Und irgendwann ist man so weit, man kann die Excel-Tabelle nicht mehr öffnen. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, dieser Bereich, in dem ich arbeite, wird später mehr Digitalisierung, mehr Automatisierung und auch irgendwann die nächste Stufe der künstlichen Intelligenz erreichen und ich möchte mich dann mitentwickeln. Und habe mir dann diesen Master ausgesucht, der eben genau in die Richtung geht und bin dann mit Programmierung in Python in Kontakt gekommen und eben so Grundlagen zu den Themen Machine Learning und Deep Learning Algorithmen. Und ich habe tatsächlich meine Masterarbeit, das fand ich super interessant, deswegen auch das ganze Timing, weil ich habe meine Masterarbeit im Bereich Sprachmodelle geschrieben, Textverarbeitung. Es ging darum, aus großen Textdatenmenge Themen zu clustern und dann Aufschluss über die Inhalte zu geben. Also da hat sich wieder der Kreis so geschlossen zum Lesen und schon Text. Und
ja, vielleicht könnte das ja auch in der Weiterentwicklung, Sandra, für Menschen interessant sein, die Schwierigkeiten haben, längere Texte zu lesen, den Sinn zu erfassen, ja, also mit solchen Clustern zu arbeiten. Vielleicht entwickelt sich auch was weiter. Ist das im Blick?
Absolut. Also es gibt auch so viele verschiedene Modelle, so viele Tools, so viele Techniken, jetzt dadurch ChatGPT so einen Aufschwung gerade hat und diese ganzen AI-Tools, die sich da rundum alles schwirren, ist es viel mehr jetzt im Kopf der Leute, was es da eigentlich alles für Möglichkeiten gibt. Und das fängt ja auch schon an bei verschiedenen Tools, die Zusammenfassungen liefern, die Übersetzungen liefern, die Protokolle transkribieren und aber auch Dinge vorlesen. Und es gibt auch mittlerweile schon Tools, die wissenschaftliche Paper vorlesen können oder die auch wissenschaftliche Paper in Blindenschrift übersetzen können.
Ah, okay.
Also da ist ganz viel Potenzial einfach dahinter.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Vielleicht lade ich dich gerne nochmal ein.
Sehr gerne.
In den nächsten Jahren. Vielleicht geht es auch schneller. Die Entwicklung in diesem Bereich ist ja rasant, dass sich da ganz, ganz schnell ganz viel entwickelt hat und in Zukunft auch noch entwickeln wird. Mhm. Aber hier nochmal dieses Thema individuelle Zugänge und Flexibilität aufzugreifen, kann man durch KI, durch künstliche Intelligenz, Algorithmen nochmal zu unterstützen, ja, und hier individuelle Hilfen noch in die Welt zu bringen. Ja, das finde ich wirklich nochmal einen ganz spannenden Aspekt. Mal schauen, wie wir da zusammenkommen in Zukunft. Ja, abschließend, Sandra, würde ich gern nochmal fragen, was hast du denn für Wünsche für Schule, für den Umgang mit Lese-, Rechtschreibschwierigkeiten, mit Legasthenie? Du hast es ja, hast jetzt schon viele Aspekte beschrieben, was dir geholfen hat, was nicht so hilfreich war. Gibt es ein paar Wünsche, die du jetzt einmal formulieren möchtest?
Also eine Sache fällt mir auf jeden Fall ein, was ich mir wünschen würde für die Zukunft, ist auf jeden Fall mehr Toleranz. Das klingt jetzt so abgedroschen, aber ich denke, dass das so viel erleichtern würde, wenn man einfach sowohl Lehrer gegenüber Schüler, aber auch Schüler untereinander so viel mehr Toleranz zeigen dafür, was die Person ist, an welchem Stand sie ist oder was sie kann oder nicht kann. Und ich bin zum Beispiel auch manchmal im Vergleich, wenn jemand musikalisch nicht begabt ist, dann ist es halt so. Wenn aber jemand ein bisschen Probleme hat beim Lesen, dann sticht es halt sofort heraus. Und ich denke, wenn man einfach so viel mehr Toleranz zeigt, würde das auf einen Schlag so viel mehr erleichtern und verändern. Und ich denke auch, dass beim Bildungssystem einfach sehr viele Veränderungen angestoßen werden müssen. Und mir ist auch klar, dass das absolut nicht von heute auf morgen möglich ist. Aber beispielsweise einfach mehr Freiheit zu geben in der Art, wie sich Schüler etwas beibringen. Dass einfach gesagt wird, das ist der Stoff. Wir geben euch ein paar Methoden mit an die Hand, wie man das Ganze angehen kann. Aber welche Lernmethode ihr wählt oder wie ihr euch das beibringt, das ist euch überlassen. Und am Ende sieht man ja dann, was hängen geblieben ist. Und ich denke, dass das wesentlich erfolgreicher ist, weil einfach jeder anders lernt. Und nicht erst dieses Bewusstsein in der Uni zu schaffen und zu sagen, hey, mit Mindmaps kann ich in 3 Tagen alles lernen. Viele wird man in bestimmte Lernmuster gedrängt. Es ist gut, Lernmuster mitzubekommen, gelernt zu bekommen, aber dass man einfach mehr Freiheit in der Auswahl gibt.
Ja, danke dir. Also individuell zu schauen, was brauche ich, weil eine Hilfe, ein Nachteilsausgleich ja auch immer genau passen muss. Ja, also das, was heute hilfreich ist, ist vielleicht morgen nicht mehr hilfreich. Also hier im Gespräch zu bleiben, Kontaktmöglichkeiten, Austausch anzubieten, ja, um immer zu schauen, Was ist denn der beste Weg? Und vielleicht auch mal den Mut zu haben, mit dem Kind gemeinsam Möglichkeiten zu entwickeln. Und ich glaube, das bringt auch wieder ganz viel Vertrauen. Erstmal in die eigenen Prozesse, ja, also es wird gehört, was für mich wichtig ist, ja, so kann das Kind hier nochmal Raum bekommen, aber auch Vertrauen im Miteinander und in der Beziehung, was natürlich wieder Auswirkungen fürs Lernen hat. Das ist ein sehr schöner Wunsch, Sandra, den ich sehr gut unterstützen kann und hoffe, dass hier ja mehr Möglichkeiten geöffnet werden, mehr Wissen, erstmal geht es ja auch ums Wissen, ins Bildungssystem fließt und auch ja mehr Möglichkeiten mit Schülern mit besonderen Bedürfnissen, ich nenne es einfach mal so, Räume zu schaffen, Kontakträume, Beziehungsräume zu schaffen. Ja, ja. Das ist doch ein schöner Wunsch zum Abschied. Ich danke dir sehr für das Gespräch und die Offenheit und dir nochmal deine Stimme zu geben für Menschen mit Legasthenie und wünsche dir alles Gute in diesem spannenden Beruf. Ich glaube, du bleibst an der Uni.
Genau, also ich bin bei der Hochschule Ansbach angestellt als wissenschaftliche Mitarbeiterin und genau für das Mittelstand Digitalzentrum Falken, was jetzt neu gegründet wurde, und wir versuchen für AI Wissen zu vermitteln und genau werde dort dann nächstes Jahr wahrscheinlich mit meiner Doktorarbeit anfangen.
Vielen Dank für das Gespräch, alles Gute und wir bleiben bestimmt im Kontakt.
Auf jeden Fall, sehr gerne.
Klar, schaffe ich das.